Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich freue mich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf diese Spiritualitätssendung mit dem Thema In der Freude des Heiligen Geistes, Tod und Auferstehung im Leben des Heiligen Benedikt mit dem Autor Gregor der Große. Und damit setzen wir unsere Reihe über Ostern in der Theologie der Kirchenväter fort mit dem bereits 13. Teil und merken schon am Titel, dass wir langsam auf Pfingsten zugehen. Der Heilige Geist lässt uns in die Kraft, die Lebensmerkmale, Tod und Auferstehung Christi eintauchen, sie in uns lebendig werden. Das ist alte Lehre der Kirche. Wie entscheidend die großen Theologen der frühen christlichen Jahrhunderte waren, um die Lehre der Kirche zu prägen, das haben wir in den früheren Sendungen aus dieser Serie immer wieder festgestellt. Und der Autor unserer heutigen Betrachtungstexte ist so herausragend gewesen, dass er den Beinamen der Große trägt, nämlich Gregor der Große. Wer regelmäßig in unserer Serie zuhört, erinnert sich vielleicht daran, dass wir ihm schon eine Sendung gewidmet haben, die vierte Folge unserer Reihe. Warum also heute noch ein zweites Mal? Das fragen wir unsere Referentin, Frau Dr. Vicky Ranf. Sie ist Dozentin am Institut für Cusanusforschung in Trier und uns von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ranf. Warum noch ein zweites Mal Gregor der Große jetzt als Autor?
Ja, grüß Gott erstmal, Frau Fröhlich und liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist in der Tat eine gute Frage. Gregor der Große ist ein Autor, wie wir damals ja schon gesehen haben, der sehr vielseitig war in seinem geistlichen und theologischen Schrifttum. Und diese Vielseitigkeit bringt mit sich, dass man auch mehrfach an vielen Stellen, nicht nur an zweien, Texte findet, die für die Osterzeit von Interesse sind. Und da wir ja, wie Sie schon sagten, auf Pfingsten zugehen, hatte ich unter anderem noch einen Text gesucht, der Ostern und Pfingsten miteinander verbindet, beziehungsweise den schon längst gegebenen Zusammenhang dieser beiden Feste schön illustriert. Und da bin ich bei Gregor dem Großen nochmal fündig geworden.
Der Teufel an der Angel Christi war es beim letzten Mal das Thema eben. Das zeigt uns, dass Gregor eine Gabe auch für starke Bilder hat. Und jetzt diesmal widmet er sich ganz besonders einem anderen großen, sehr großen Heiligen. Und wir freuen uns jetzt, Frau Dr. Ranf, was Sie da alles für uns zusammengetragen haben, das jetzt einfach Ihnen erstmal zuzuhören dafür.
Ja, danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer. Gregor der Große also nochmal, diesmal aber, wie er sich über den heiligen Benedikt von Nursia äußert, den Vater des abendländischen Mönchtums. Nochmal kurz zur Erinnerung, denn am 8. März in der vierten Sendung dieser Reihe haben wir das ja ausführlicher schon kennengelernt, aber kurz zur Erinnerung noch einige wenige Stichworte zum Autor, zu Gregor dem Großen. Nämlich, er wurde geboren um das Jahr 540 in Rom in eine Senatorenfamilie hinein, ergriff auch selber die staatliche Laufbahn und war in den Jahren 572-73 sogenannter Praefectus Urbi. Das war damals die höchste Position der römischen Zivilverwaltung. Dann aber wurde er Mönch und später als Diakon vom Papst an den Kaiserhof von Konstantinopel gesandt in einer politischen Mission. Im Jahr 590 wurde er schließlich selbst zum Papst gewählt und strengte Reformen in der Kirche an. Später aber wurde er vor allen Dingen wahrgenommen aufgrund seiner theologischen Schriften, die an der Bibel orientierte Spiritualität vermitteln in erster Linie, aber auch die Verbindung von Schriftauslegung und Geschichtsdeutung sowie eine pastorale Ausrichtung verraten. Gestorben ist Gregor der Große am 12. März 604. Heute nun wollen wir keinen exegetischen Text betrachten, also keine unmittelbare Betrachtung der Heiligen Schrift und Auslegung der Heiligen Schrift, sondern einige Abschnitte aus dem sogenannten Buch der Dialoge von Gregor dem Großen, die in den Jahren 593 und 94 entstanden. Das sind vier Bücher mit Lebensbeschreibungen von Heiligen Italiens. Das Besondere an diesen vier Büchern mit heiligen Legenden, nicht nur, sondern auch Lebensbeschreibungen im historischen Sinne, das Besondere daran ist, dass das ganze zweite Buch dieser vier Bücher ausschließlich von einem einzigen Heiligen handelt. Das ist ungewöhnlich, auch für dieses Werk. Und dieser Heilige ist der heilige Benedikt von Nursia, der, wie schon gerade gesagt, als Vater des abendländischen Mönchtums gilt. Natürlich war er nicht Vater des abendländischen Mönchtums in dem Sinne, als hätte es bis dahin kein Mönchtum im Abendland gegeben. Im Gegenteil, man hatte längst die Tradition, war es ja damals schon, beziehungsweise die Lebensform des Mönchtums aus dem Orient übernommen, aus Ägypten, aus dem Sinai, aus Palästina, aus Syrien, überall da gab es längst Mönche und auch im Abendland hatte sich diese Lebensform längst eingebürgert. Man sagt, es soll über 200 verschiedene Klosterregeln gegeben haben, die zur Zeit des heiligen Benedikt im Gebrauch waren. Nun verfasst aber Benedikt selber für seine Mönche auch eine Regel, die offenbar so gut eingerichtet war für das monastische Leben, dass man in Europa zunehmend dazu überging, diese Regel für maßgeblich zu nehmen und schließlich sogar zur Zeit Karls des Großen im frühen 9. Jahrhundert die Benediktsregel verbindlich festzuschreiben für alle Mönchsklöster im Fränkischen Reich. Der heilige Benedikt also wird in diesem Buch der Dialoge, im zweiten Buch der Dialoge Gregors des Großen, mit seiner Lebensgeschichte und vor allem mit seiner inneren Entwicklung vorgestellt. Und dieses Buch möchte ich heute in einigen wenigen Auszügen vorstellen. Zunächst aber eine Stimme, die dieses Buch der Dialoge vorstellt und sehr punktgenau, möchte ich sagen, beschreibt, was wichtig ist in diesem Buch. Und zwar hat nämlich der mittlerweile emeritierte Papst Benedikt XVI. In der Generalaudienz vom 4. Juni 2008 eine zweite Katechese über Papst Gregor den Großen gehalten, also in der vorausgehenden Generalaudienz schon eine Ansprache über andere Aspekte des Lebens und Werkes Gregors des Großen. Und am 4. Juni 2008 kommt er nun unter anderem auf das Buch der Dialoge zu sprechen, die Gregor der Große verfasst hat, um die langobardische Königin Theodelinde zu unterstützen in ihrem geistlichen Leben. Und der damalige Papst schreibt da Folgendes, beziehungsweise hat das gesprochen in der Audienz. Wichtig ist auch das andere Werk, die Dialoge, in dem Gregor seinem Freund, dem Diakon Petrus, der davon überzeugt ist, dass die Sitten nunmehr so verdorben sind, dass aus ihnen keine neuen Heiligen mehr hervorgehen können, wie es in der Vergangenheit einmal war, das Gegenteil beweist. Heiligkeit ist immer möglich, auch in schwierigen Zeiten. Er beweist das, indem er vom Leben zeitgenössischer oder vor kurzem verstorbener Personen berichtet, die gut als Heilige hätten eingestuft werden können, auch wenn sie nicht kanonisiert worden sind. Die Erzählung wird von theologischen und mystischen Betrachtungen begleitet, die dieses Buch zu einem einzigartigen hagiographischen Text machen, der in der Lage ist, ganze Generationen von Lesern zu begeistern. Der Stoff entstammt der lebendigen Überlieferung des Volkes und soll erbauen und erziehen, sowie die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine Reihe von Fragen lenken, wie etwa die Bedeutung der Wunder, die Interpretation der Schrift, die Unsterblichkeit der Seele, die Existenz der Hölle, die Vorstellung vom Jenseits, alles Themen, die der entsprechenden Erläuterung bedurften. Das zweite Buch ist ganz der Gestalt des Benedikt von Nursia gewidmet und stellt das einzige Zeugnis aus früher Zeit über das Leben des heiligen Mönchs dar, dessen geistige Schönheit in diesem Text in seiner ganzen Klarheit hervorscheint. Soweit der damalige Papst über dieses zweite Buch der Dialoge. Die Geschichten, die aus dem Leben des heiligen Benedikt dort berichtet werden, sind natürlich hagiographisch ausgeschmückt und nicht in jedem Detail historisch zu werten. Sie haben aber durchaus, so kann man annehmen, einen historischen Kern, sind also nicht einfach hin frei erfunden, sondern drücken etwas aus, was das Leben des heiligen Benedikt im Kern ausmacht. Was wissen wir über den heiligen Benedikt? Geboren wurde er um 480 in Nursia, das ist also in Mittelitalien, im Großraum Rom, könnte man sagen. Und nach der Überlieferung ist die heilige Scholastica, also auch eine Heilige, seine Zwillingsschwester. Über seine Jugend wissen wir, dass er offenbar aus begüterten Verhältnissen stammte und die Möglichkeit hatte, nach Rom ins Studium zu gehen. Er zieht also als junger Mann, oder wir würden heute dazu vielleicht sagen als älterer Jugendlicher, nach Rom, um dort ein Studium zu beginnen, bricht dies aber sehr bald ab. Ja, warum bricht jemand in dieser Zeit sein Studium ab? Er begründet das damit, beziehungsweise Papst Gregor überliefert, Benedikt hätte das so begründet, dass ihm die Sitten in Rom missfallen hätten und er hätte sich angewidert aus diesen Verhältnissen zurückgezogen, um gewissermaßen die Seele zu retten, beziehungsweise sich um das geistliche Leben zu kümmern und lieber den Schwerpunkt auf das innere Leben zu setzen als auf die Gelehrsamkeit in solchen Verhältnissen, wie sie damals offenbar in Rom herrschten. So bricht er in Rom sein Studium ab und zieht für kurze Zeit in eine Mönchsgemeinschaft in Afile oder heute Effide, wo er ja wohl nur kurze Zeit sich aufhält. Dann aber hat er offenbar seinen Weg gefunden, bis auf Weiteres muss man sagen, und zieht für 3 Jahre als Einsiedler in eine Höhle in die Nähe von Subiaco. Er lebt dort ganz alleine und ist abhängig von der Versorgung durch einen Mönch, der sich selber vom Mund Essen abspart, um es dem damals noch nicht heiligen, aber beginnenden Benedikt vorbeizubringen, dass er in seiner Einsamkeit bleiben kann, ohne sich um die weltlichen Dinge wie auch die Nahrungsbeschaffung kümmern zu müssen. 3 Jahre geht das also so, dass Benedikt nur in dieser Höhle ist, bei sich bleibt und betet. Dann entdeckt man ihn und erkennt auch, dass er jemand ist, der geistliche Führungsgaben hat. Und er wird berufen, Abt in Vicovaro zu werden, einer Mönchsgemeinschaft, die offenbar von ihm beeindruckt ist und ihn zum Abt wählt. Aber das geht nicht lange gut. Benedikt ist jemand, der offensichtlich die eigene Strenge, die er gegen sich selbst walten lässt, auch den Mönchen zumutet. Und zumindest nach dem Buch der Dialoge endet das in einem Mordanschlag auf Benedikt. Er erkennt aber die bösen Absichten und durch einen Segen, den er spricht über den Becher, der ihm gereicht wird, wird er aufmerksam darauf, dass es sich um einen Giftanschlag handelt. Im Bild der heiligen Legende ist das so dargestellt, dass sich eine Schlange aus dem Becher oder aus dem Kelch erhebt. Nach dieser Episode zieht sich Benedikt zurück. Er lässt den Mönchen die Freiheit, so zu leben, wie sie wollen, sagt ihnen aber, ich stehe für euch nicht mehr zur Verfügung, zieht sich zurück und beginnt wiederum in Subiaco eigene Gründungen, nämlich mehrere kleine Klöster, von denen verschiedene Äbte eingesetzt oder für die verschiedene Äbte eingesetzt werden, während er selber das zentrale Kloster leitet. Aber auch da begegnet ihm wieder Missgunst, und zwar der Ortsklerus. Ein Priester wird namentlich genannt, der ihm und seinem Kloster und seinen Klöstern mehreren nachstellt und sie vertreiben will. Das geht so weit, dass zumindest nach Aussage des Buches der Dialoge Papst Gregors des Großen der Priester den jungen Mönchen, die in Benedikts Klöstern leben, sozusagen Versuchungen vorbeischickt in Form von leicht bekleideten Tänzerinnen, die die jungen Mönche von ihrem Weg abbringen sollen. Dieser Punkt nun, dass der Feind, wenn man so will, die jungen Brüder angreift, bewegt Benedikt dazu, diesen Ort zu verlassen. Alle Angriffe gegen seine Person hat er offenbar gleichmütig erduldet, aber wenn die jungen Brüder in Gefahr sind, ihren eingeschlagenen Weg zu verlassen, dann räumt Benedikt das Feld. Und es ist interessant, es wird kurz darauf berichtet, dieser Priester sei gestorben bei einem Unfall und Gregor der Große betont, Benedikt hätte nicht triumphiert über den Tod seines Feindes, sondern für ihn gebetet. also die Feindesliebe wird hervorgehoben. Nun ist es aber so, dass er Subiaco verlassen hatte und er kehrt auch nicht zurück, sondern zieht nach Monte Cassino. Das ist der letzte Ort, wo er dann sein großes Kloster gründet, das bis heute mit allen Wechselfällen der Geschichte erhalten geblieben ist und sozusagen als Stammsitz des benediktinischen Mönchtums gilt. Diese Neugründung nun bezieht er und ist dort in einem Kloster mit seinen Mönchen zusammen. Dort verfasst er schließlich auch die sogenannte Regula Benedicti, also die Klosterregel, die für seine Klöster Geltung hat, bis heute. Diese Benediktsregel ist heute nicht Gegenstand der Sendung. Das wären viele eigene Themen, die man darüber gestalten könnte. Aber einige wenige österliche Details, die darin zur Sprache kommen, möchte ich wenigstens ganz kurz ansprechen. Denn die Details über Ostern in der Benediktsregel lassen grundsätzlich eine österliche Lebenshaltung erkennen, die in den benediktinischen Klöstern zu Hause ist. Besonders bezieht sich das auf die österliche Gestaltung des Stundengebetes, vornehmlich der Vigilien, also des ganz früh morgendlichen, nächtlichen Gebetes, vor allen Dingen am Sonntag als des wöchentlich wiederkehrenden Osterfestes. Ferner auch die besondere Bedeutung des Halleluja in der Osterzeit und an Sonntagen außerhalb der Fastenzeit vor Ostern. Es wird sonntags immer Halleluja gesungen in den benediktinischen Klöstern, wie gesagt, außer an den Fastensonntagen. Ferner soll der Mönch im Begehen der vorösterlichen Fastenzeit, wie es da heißt, mit geistlicher Sehnsucht und Freude das heilige Osterfest erwarten. Das ist also der Schwerpunkt, die geistliche Sehnsucht und Freude. Darauf bezieht sich auch der Titel unserer Sendung, in der Freude des Heiligen Geistes dem Osterfest entgegeneilen, heißt es da. Es war zwar richtig in der Anmoderation, dass wir mit dieser Bezeichnung in der Freude des Heiligen Geistes auf Pfingsten zugehen, aber im benediktinischen Rahmen ist es doch auch so, dass damit vor allen Dingen die Osterfreude gemeint ist. Der Mönch soll nämlich die Fastenzeit vor Ostern in der Sehnsucht und Freude der Erwartung des Osterfestes gestalten. Aber genauso gilt natürlich, dass in der Osterfreude die Sehnsucht auf das Pfingstfest sich entfalten darf, in der Erwartung des Heiligen Geistes, der so etwas wie der Meister des geistlichen Lebens ist. Diese Aspekte also, die sehr stark, ich habe noch einige andere kleinere Aspekte ausgelassen, die aber sehr stark in der Benediktsregel präsent sind, möchte ich diesen kleinen Abschnitt nun abschließen und nicht weiter auf die Benediktsregel eingehen. Aber es ist doch ein ganz starker Akzent, der auch im Buch der Dialoge immer wieder zur Sprache kommt. Im Buch der Dialoge im zweiten wird schließlich auch die Lebensgeschichte des heiligen Benedikt zu Ende erzählt. Im Detail werde ich das jetzt nicht vorstellen, da ich mit einigen wenigen Texten und Textauszügen später noch darauf zurückkomme. Vorab nur so viel: Gestorben ist der heilige Benedikt vermutlich im Jahr 547. Heute nun wollen wir also Auszüge aus dem zweiten Buch der Dialoge Gregors des Großen betrachten, sofern sie österliche Themen betreffen. Trotzdem aber sei das ganze Buch der Dialoge der Lektüre empfohlen. Die Texte lesen sich auch sehr gut. Es handelt sich bei dieser Textgattung um eine bisher in dieser Reihe noch nicht vorgekommene Art von Texten, nämlich dass theologische Aussagen in biografischen und im gewissen Sinne auch hagiografischen Geschichten erscheinen. Also gewissermaßen in eine gut lesbare, erbauliche Form verpackt, aber doch so, dass wichtige, zentrale theologische Themen behandelt werden. So lesen wir heute miteinander aus dem zweiten Buch der Dialoge Gregors des Großen 5 Episoden, die ich ausgewählt habe, die österliche Bezüge haben in diesem Buch. So ist, wir haben das vorhin schon gehört, aus Benedikts Zeit als Einsiedler überliefert, dass er 3 Jahre ganz alleine im Gebet lebte und von einem Mönch, es ist sogar der Name überliefert, namens Romanus, mit dem Lebensnotwendigen versorgt wurde. In dieser Zeit, und das ist jetzt was ganz Erstaunliches, in diesen 3 Jahren hat Benedikt offenbar keine Gottesdienste der Kirche besucht, sodass er nicht einmal mehr wusste, wann Ostern ist. Das muss man sich mal überlegen, ein junger Mönch, der nicht weiß, wann Ostern ist. Wie groß ist doch der Gegensatz zu seiner späteren Genauigkeit im Umgang mit der Liturgie und mit den Gottesdiensten, sowie insbesondere dem Osterfest, wie alles dies aus der Benediktsregel spricht, wo wirklich minutiös festgelegt ist, an welchen Tagen welche Psalmen mit welchen Antiphonen oder mit dem Halleluja zu singen sind und was das alles mit Ostern zu tun hat. Oder auch, um noch ein kleines Detail aus der Benediktsregel zu nennen, dass im Schlafsaal der Mönche die ganze Nacht eine Lampe brennen soll, im Sinne der Wachsamkeit, die die Mönche an den Tag legen sollen, nämlich der österlichen Erwartung der Wiederkunft Christi. Wenn solche Details den ganzen monastischen Alltag prägen im österlichen Sinne, da ist es schon erstaunlich, dass der ganz junge Mönch Benedikt nicht mal mehr wusste, wann Ostern ist. Und in diesem Zusammenhang, dass er das nicht mehr weiß, gibt es im Buch der Dialoge eine Episode über den Osterboten, der nämlich zu Benedikt kommt in seine Einsiedelei, um ihm mitzuteilen, dass Ostern ist und mit ihm Ostern zu feiern. Da heißt es folgendermaßen im Text: Da wollte der allmächtige Gott Romanus von seiner Mühe ausruhen lassen, das ist also der Mönch, der ihn versorgt hat, und das Leben Benedikts den Menschen als Beispiel vor Augen führen. Wie ein Licht sollte er auf den Leuchter gestellt werden, hell brennen und allen im Haus leuchten. Darum offenbarte sich der Herr einem Priester, der weit entfernt wohnte und sich am Osterfest ein Mahl zubereitete. Er sagte zu ihm: Du bereitest dir hier Köstlichkeiten, und mein Diener wird dort vom Hunger gequält. Sofort stand der Priester auf und machte sich noch am Osterfest mit den Speisen, die er für sich zubereitet hatte, auf den Weg. Er suchte den Mann Gottes in den steilen Felsen, in den Talgründen und in den Schluchten. Schließlich fand er ihn in der Höhle verborgen. Sie beteten miteinander, priesen den allmächtigen Herrn und setzten sich nieder. Nach beglückendem Gespräch über das wahre Leben sagte der Priester, der gekommen war: Auf, wir wollen Mahl halten, denn heute ist Ostern. Der Mann Gottes, Benedikt, gab zur Antwort: Gewiss, es ist Ostern, denn ich durfte dich sehen. Er wusste nämlich nicht, dass auf jenen Tag das Osterfest fiel. So weit hatte er sich von den Menschen entfernt. Der ehrwürdige Priester versicherte ihm aufs Neue: Heute ist Ostern, der Tag der Auferstehung des Herrn. Du darfst nicht fasten, denn dazu bin ich gesandt, dass wir gemeinsam die Gaben des allmächtigen Herrn genießen. Da priesen sie Gott und hielten Mahl. Nach dem Essen und dem Gespräch kehrte der Priester zu seiner Kirche zurück. Soweit diese Episode aus dem Buch 2 der Dialoge. Gott greift also ein und will den heiligen Benedikt bekannt machen, und dazu lässt der Priester sich senden, der gerade bildlich gesprochen in der Küche steht und sich sein Osteressen zubereitet, der aber hörbereit ist und sich senden lässt, der alles stehen und liegen lässt, seine Feiertagsruhe aufgibt und sich auf den Weg macht, nach dem heiligen Benedikt zu suchen. Wichtig ist auch, dass es zu Ostern kein Fasten gibt. Die alten Mönche waren zum Teil sehr streng in ihrer Askese und fasteten auch an Sonntagen oder zu Ostern. Normalerweise zwar nicht, aber einige wenige taten das. Und es gibt eine Redewendung, die besagt, dass sonntags nur die Heretiker, die Irrlehrer, fasten. Denn schon in der frühen Kirche wurde der Sonntag als Tag der Auferstehung so gebührend gefeiert, dass das Fasten unterbrochen wurde. Wenn Ostern ist, auch das wöchentliche Ostern, dann ist die Zeit der Buße vorbei. Und das muss der Priester dem heiligen Benedikt hier mitteilen. Benedikt kennt zwar offenbar den liturgischen Ostertermin nicht, weil er sich so weit von den Menschen entfernt hat in seiner Askese. Er erkennt aber in der Begegnung mit dem Priester, der ihn besucht, die Osterfreude. Also es ist auch so etwas wie Osterfreude zu erfahren in der zwischenmenschlichen christlichen Begegnung. Gemeinsam ist beiden der Lobpreis, man kann auch sagen als Vorbild der Eucharistie, dass nämlich miteinander gebetet wird, dass gemeinsam Mahl gehalten wird und das geistliche Gespräch seinen Raum hat. Das alles prägt auch weitere Ostergeschichten gegen Ende des Lebens des heiligen Benedikt, wo diese Aspekte immer wieder zur Sprache kommen. Der Lobpreis, das gemeinsame Mahl und das geistliche Gespräch. Im Sinne von Gebet, Gottesdienst und dem gemeinsamen Mahl im Refektorium, also im Speisesaal des Klosters, wo man ja schon rein architektonisch wahrnehmen kann, zumindest nach dem Klosterplan von St. Gallen, dass das Refektorium parallel zur Kirche gebaut ist und dass die Mönche in einer, man könnte sagen, geheiligten Form der Umgangsformen sich auch im Refektorium verhalten, um mit alledem auszudrücken, dass das Mahl, bei dem man die irdische Speise zu sich nimmt, auch ein Abbild des eucharistischen Mahles in der Kirche ist. Und das alles wird besonders zu Ostern sehr intensiv gepflegt, wie wir an dieser Episode aus dem Buch der Dialoge schon entnehmen konnten. Und diese Motive werden uns noch in dieser Sendung weiter begleiten, indem wir nämlich noch einige Episoden aus diesem Buch hören, die in ganz ähnlicher Weise berichten. So ist nun der Lobpreis, das gemeinsame Mahl und Gespräch, eine Grundlage auch für die kommende Episode, die ich als nächste vorstellen möchte, das aber nach der Musikpause.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute hören Sie den 13. Teil unserer Reihe Ostern in der Theologie der Kirchenväter. Und Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier stellt uns heute unter dem Titel In der Freude des Heiligen Geistes, Tod und Auferstehung im Leben des Heiligen Benedikt einige Schriften aus den heiligen Berichten der Hagiographie von Gregor dem Großen über Benedikt von Nursia vor. Wir hören jetzt den zweiten Teil Ihres Vortrags.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören nun eine Episode, die aus dem späteren Verlauf des Lebens des heiligen Benedikt stammt, als er auch schon etwas älter war. Und zwar, wir hatten ja zu Beginn schon gehört, dass er eine Schwester hat, die heilige Scholastica. Und über die wird berichtet, dass sie selber auch im geistlichen Stand war und dass sie sich aber gelegentlich getroffen haben. Das möchte ich jetzt vorstellen. Da heißt es, seine Schwester Scholastica war von Kindheit an dem allmächtigen Gott geweiht. Sie war gewohnt, ihren Bruder einmal im Jahr zu besuchen. Der Mann Gottes ging jedes Mal zu ihr hinunter zu einem Gut des Klosters, das nicht weit entfernt lag. Eines Tages kam sie wie üblich und ihr ehrwürdiger Bruder stieg mit einigen Jüngern zu ihr hinab. Sie verbrachten den ganzen Tag im Lob Gottes und im geistlichen Gespräch. Bei Einbruch der Dunkelheit hielten sie miteinander Mahl. Während sie noch am Tisch saßen und ihr geistliches Gespräch fortsetzten, wurde es spät. Da flehte die gottgeweihte Frau, seine Schwester, ihn an: Ich bitte dich, lass mich diese Nacht nicht allein, damit wir noch bis zum Morgen von den Freuden des himmlischen Lebens sprechen können. Er antwortete ihr: Was sagst du da, Schwester? Ich kann auf keinen Fall außerhalb des Klosters bleiben. Es war so heiteres Wetter, dass sich keine Wolke am Himmel zeigte. Sobald aber die gottgeweihte Frau die Weigerung ihres Bruders hörte, fügte sie die Finger ineinander, legte ihre Hände auf den Tisch und ließ ihr Haupt auf die Hände sinken, um den allmächtigen Gott anzuflehen. Als sie dann das Haupt vom Tisch erhob, blitzte und donnerte es so stark und ein so gewaltiger Wolkenbruch ging nieder, dass weder der heilige Benedikt noch die Brüder in seiner Begleitung einen Fuß über die Schwelle des Hauses setzen konnten, in dem sie beisammen waren. Die gottgeweihte Frau hatte nämlich ihr Haupt auf die Hände gesenkt und Ströme von Tränen auf den Tisch vergossen. Dadurch erreichte sie, dass es aus heiterem Himmel zu regnen begann. Diese Regenflut folgte nicht erst nach dem Gebet, sondern Gebet und Regen trafen so zusammen, dass es schon donnerte, als sie das Haupt vom Tisch erhob. Im gleichen Augenblick erhob sie das Haupt und der Regen strömte nieder. Der Mann Gottes sah nun ein, dass er bei Blitz, Donner und dem gewaltigen Wolkenbruch nicht zum Kloster zurückkehren konnte. Da wurde er traurig und klagte: »Der allmächtige Gott vergebe dir, Schwester, was hast du da getan?« Sie erwiderte ihm: »Sieh, ich habe dich gebeten und du hast mich nicht erhört. Da habe ich meinen Herrn gebeten und er hat mich erhört. Geh nur, wenn du kannst, verlass mich und kehr zum Kloster zurück.« Da er das Haus nicht verlassen konnte, blieb er gegen seinen Willen, nachdem er freiwillig nicht hatte bleiben wollen. So konnten sie die ganze Nacht durchwachen, in heiligen Gesprächen ihre Erfahrungen über das geistliche Leben austauschen und sich gegenseitig stärken. Deshalb habe ich gesagt, er habe etwas gewollt und es doch nicht vermocht. Wenn wir auf die Vorstellungen des heiligen Mannes schauen, so besteht kein Zweifel, dass er gewünscht hat, das heitere Wetter möge so bleiben, wie es bei seinem Kommen gewesen war. Ganz gegen seinen Willen stand er vor einem Wunder, das die Kraft des allmächtigen Gottes nach dem Herzenswunsch einer Frau gewirkt hatte. Es ist nicht zu verwundern, dass die Frau, die ihren Bruder länger zu sehen wünschte, in diesem Augenblick mehr vermochte als jener. Nach einem Wort des Johannes ist Gott die Liebe. So ist es ganz richtig, jene vermochte mehr, weil sie mehr liebte. Soweit diese lange Stelle aus dem Buch der Dialoge. Die ganze Nacht zu wachen im Gebet und eben auch im geistlichen Gespräch ist ein österliches Motiv, das auf die Wiederkunft Christi abzielt, die zu erwarten ist. Benedikt nun lernt von seiner Schwester die Vollendung in der Liebe, die in von Gott verfüchten Fällen auch die Klosterregel übersteigt, wie wir sehen konnten. Es verwundert übrigens nicht, dass diese Episode in Benediktinerinnenklöstern immer noch für Heiterkeit sorgt. Seitdem sollte man, wenn Benediktinerinnen um Regen beten, einen Schirm mitnehmen. Die heilige Scholastica hat aber dieses Wunder nicht umsonst und nicht aus persönlicher Willkür erbetet, sondern sie hatte offenbar etwas vorausgeahnt, was im nun folgenden Abschnitt beschrieben wird, nämlich der Tod der heiligen Scholastica. Am nächsten Tag, nach der Begegnung mit ihrem Bruder, am nächsten Tag kehrte die ehrwürdige Frau wieder in ihre eigene Zelle zurück und auch der Mann Gottes ging heim in sein Kloster. 3 Tage darauf stand er in seiner Zelle. Er erhob die Augen zum Himmel, da sah er die Seele seiner Schwester, die aus dem Leib geschieden war, in Gestalt einer Taube zum Himmel aufsteigen und in die Vollendung eingehen. Er freute sich über ihre so große Herrlichkeit, dankte dem allmächtigen Gott mit Hymnen und Lobliedern und teilte den Brüdern ihren Tod mit. Sogleich schickte er Brüder hin, die ihren Leichnam ins Kloster bringen und in dasselbe Grab legen sollten, das er für sich vorbereitet hatte. So traf es sich, selbst das Grab konnte ihre Leiber nicht trennen, war doch ihr Geist immer in Gott eins gewesen. Soweit die Beschreibung des Todes der heiligen Scholastica. Die 3 Tage, die angesprochen sind, dass nämlich nach der Rückkehr der beiden in ihre jeweiligen Klosterzellen 3 Tage später Benedikt die Vision vom Tod seiner Schwester hat, die 3 Tage gelten als Symbol der Auferstehung. Die Seele steigt auf in den Himmel in Gestalt einer Taube, was ja ein Symbol des Heiligen Geistes ist. Der Bruder lässt seiner Schwester gleichsam ein neues Grab zukommen. Auch das ist ein Motiv, das wir von Christus, von der Grablegung Christi her kennen. Beide sind in Gott eins, das wird betont. Bei der Begegnung einige Tage zuvor war die Einheit noch nicht so vollkommen, das konnten wir auch ablesen. Aber nun ist die Einheit in Gott gegeben. In diesem österlichen Zusammenhang liest sich nun auch die Gebetserhörung seiner Schwester, im Leben des heiligen Benedikt selbst mit anderen Augen. In der letzten Begegnung auf Erden klingt bereits das für Scholastika anbrechende ewige Ostern an. Auch für sein eigenes Ostern wird der heilige Benedikt durch eine tiefere Erkenntnis der Grenzen alles Endlichen und der Weite der Wirklichkeit Gottes vorbereitet, wie der folgende Abschnitt aus dem Buch der Dialoge zeigt. Jetzt nochmal ein längeres Zitat, und zwar über die kosmische Vision des Benedikt. Wieder einmal war der Diakon Servandus nach seiner Gewohnheit bei Benedikt zu Besuch. Servandus war auch Abt des Klosters, das in Kampanien von dem ehemaligen Patrizier Liberius erbaut worden war, und kam oft zum Kloster Benedikts, denn auch er war erfüllt von göttlicher Weisheit und Gnade. Sie sprachen dann über das Glück des ewigen Lebens und erbauten sich gegenseitig. Wenn sie auch in diesem Leben die köstliche Speise der himmlischen Heimat noch nicht in vollendeter Freude genießen konnten, so wollten sie doch wenigstens in ihrer Sehnsucht davon kosten. Es wurde Zeit, zur Ruhe zu gehen. Der heilige Benedikt legte sich im oberen Teil des Turmes nieder, der Diakon Servandus im unteren. In diesem Turm führte eine gerade Stiege von unten nach oben. Vor dem Turm befand sich ein größeres Gebäude, wo ihre Schüler ruhten. Während die Brüder noch schliefen, stand der Mann Gottes Benedikt schon vor der Zeit des nächtlichen Gebetes auf und hielt Nachtwache. Er stand am Fenster und flehte zum allmächtigen Gott. Während er mitten in dunkler Nacht hinausschaute, sah er plötzlich ein Licht, das sich von oben her ergoss und alle Finsternis der Nacht vertrieb. Es wurde so hell, dass dieses Licht, das in der Finsternis aufstrahlte, die Helligkeit des Tages übertraf. Etwas ganz Wunderbares ereignete sich in dieser Schau, wie er später selbst erzählte. Die ganze Welt wurde ihm vor Augen geführt, wie in einem einzigen Sonnenstrahl gesammelt. Während der ehrwürdige Vater den Blick unverwandt auf den strahlenden Glanz dieses Lichtes gerichtet hielt, sah er, wie Engel die Seele des Bischofs Germanus von Capua in einer feurigen Kugel zum Himmel trugen. Wenn die Seele ihren Schöpfer schaut, wird ihr die ganze Schöpfung zu eng. Hat sie auch nur ein wenig vom Licht des Schöpfers erblickt, wird ihr alles Geschaffene verschwindend klein. Denn im Licht innerer Schau öffnet sich der Grund des Herzens, weitet sich in Gott und wird so über das Weltall erhoben. Die Seele des Schauenden wird über sich selbst hinausgehoben. Wenn das Licht Gottes sie über sich selbst hinausreißt, wird sie in ihrem Innern ganz weit. Wenn sie von oben hinabschaut, kann sie ermessen, wie klein das ist, was ihr unten unermesslich schien. Der Mann Gottes, der die Feuerkugel sah und die Engel, die zum Himmel zurückkehrten, konnte dies ganz gewiss nur im Licht Gottes erkennen. Ist es erstaunlich, dass er die ganze Welt vor sich sah, da er durch die Erleuchtung des Herzens über die Welt hinausgehoben war? Wenn er aber, wie gesagt, die ganze Welt als eine Einheit vor sich sah, so wurden nicht Himmel und Erde eng, sondern die Seele des Schauenden weit. In Gott entrückt konnte er ohne Schwierigkeit alles schauen, was geringer ist als Gott. In dem Licht, das seinen Augen aufleuchtete, erstrahlte in seinem Herzen ein inneres Licht. Weil dieses seinen Geist in den Himmel entrückte, zeigte es ihm, wie eng alles Irdische ist. Soweit der Bericht über die kosmische Vision Benedikts. Hervorzuheben ist das Motiv des Turmes, in dem er wohnt, zusammen mit seinem Gast, dem Diakon und Abt Servandus, und dessen oberer Etage. Benedikt befindet sich also auch bildlich an einer Stelle, beziehungsweise man muss sagen, zunächst buchstäblich, aber in bildlicher Bedeutung an einer Stelle, die höher nicht hinaus kann in dieser Situation. Er ist schon oben und kann von da aus in den Himmel schauen. So ereignet sich die Lichtvision, in der er erkennt, wie klein alles Geschaffene ist im Vergleich zur Größe Gottes. Sein Besucher ist Zeuge für diese Vision. Aber Benedikt kommt es vor allem auf die innere Einsicht an, die er gewinnt, dass alles Geschaffene vor Gott ganz klein ist. So vorbereitet kann er nun auch sein eigenes Ostern bestehen, das offenbar nah bevorsteht. So So berichtet Gregor der Große, und das ist die letzte Stelle, die ich vorstellen möchte, über den Tod des heiligen Benedikt, wenn er Folgendes schreibt: Das Jahr, in dem Benedikt aus dem Leben scheiden sollte, war gekommen. Da sagte er einigen Jüngern im Kloster und einigen in der Ferne den Tag seines heiligen Todes voraus. Die bei ihm lebten, wies er an, über das Gehörte zu schweigen. Die Abwesenden wies er auf ein bestimmtes Zeichen hin, das sie empfangen sollten, wenn seine Seele aus dem Leib scheiden werde. 6 Tage vor seinem Tod ließ er sein Grab öffnen. Bald darauf befiel ihn hohes Fieber und große Hitze schwächte ihn. Von Tag zu Tag verfielen zunehmend seine Kräfte. Am 6. Tag ließ er sich von seinen Jüngern in die Kirche tragen. Dort stärkte er sich durch den Empfang des Leibes und Blutes unseres Herrn für seinen Tod. Er ließ seine geschwächten Glieder von den Händen seiner Schüler stützen. So stand er da, die Hände zum Himmel erhoben und hauchte unter Worten des Gebetes seinen Geist aus. An diesem Tag empfingen 2 seiner Brüder eine Offenbarung durch ein und dieselbe Schau. Der eine hielt sich im Kloster auf, der andere lebte weiter entfernt. Sie sahen, wie eine Straße von seinem Kloster genau in östlicher Richtung bis zum Himmel reichte. Sie war mit Teppichen ausgelegt und von zahllosen Lampen erleuchtet. Oben stand strahlend ein Mann von ehrfurchtgebietendem Aussehen und fragte sie, für wen dieser Weg sei, den sie sahen. Sie gaben zu, sie wüssten es nicht. Da sagte er zu ihnen: Dies ist der Weg, auf dem Benedikt, den der Herr liebte, zum Himmel emporsteigt. Somit sahen die Jünger, die zugegen waren, den Heimgang des heiligen Mannes mit eigenen Augen. Die Abwesenden erkannten ihn aus dem Zeichen, das Benedikt ihnen vorhergesagt hatte. Er wurde im Oratorium des heiligen Johannes begraben, das er selbst nach der Zerstörung des Apollo-Altars erbaut hatte. Soweit dieser Bericht. Benedikt stirbt stehend im Gebet als Zeichen der Wachsamkeit und beständigen Ausrichtung auf Gott und versehen mit den Sakramenten der Kirche. Er lässt sich nochmal in die Kirche bringen, um dort zu kommunizieren. Die Vision der Brüder zeigt den Aufstieg Benedikts nach Osten, nämlich Christus, entgegen. Wir kennen das ja aus unseren Kirchen, die mehrheitlich geostet sind, weil die Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs symbolisiert, dass Christus kommt als Licht der Welt. Nach der Lichtvision des vorangehenden Kapitels zeigt sich hier der Heimgang Benedikts ebenso als lichtvoller Weg zum himmlischen Ziel. Was sagt uns das? So möchte ich uns noch eine Anregung mit auf den Weg in die nächste Woche geben, nämlich der Bittage bzw. jetzt unmittelbar ab Christi Himmelfahrt, der Pfingstnovene, der Vorbereitung auf Pfingsten. Wie können wir das, was die Osterzeit hindurch unser geistliches Leben ausgemacht hat, vertiefen? Wie kann ein Leben aus der Ostererfahrung aussehen, das bis in die eigene österliche Begegnung mit Christus hineinträgt? Das ist eine Frage, die wir auch kurz vor Himmelfahrt noch bedenken können. Wie trägt für uns die Ostererfahrung weiter? Das als Anregung, und im Folgenden haben wir wohl noch etwas Zeit für einige Anrufe. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Dr. Vicky Ranf, für Ihre Gedanken zu Texten des Gregors des Großen über den heiligen Benedikt in der Freude des Heiligen Geistes, Tod und Auferstehung im Leben des heiligen Benedikt. Das war heute das Thema des Vortrags. Und nun sehr gerne die Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns erreichen können und direkt in dieser Sendung mit Frau Ranf sprechen können: 089-517-008-008, die Hörernummer von Radio Horeb zur Live-Sendung Spiritualität mit Frau Ranf, 089-517-008-008. In unserer Reihe Ostern in der Theologie der Kirchenväter, Teil 13, geht es heute in der Freude des Heiligen Geistes, Tod und Auferstehung im Leben des heiligen Benedikt um Texte von Gregor dem Großen über den großen Gründer der Benediktiner, des Benediktinerordens. Vielen Dank nochmal, Frau Dr. Ranf, dass Sie uns das wieder so lebendig geschildert haben. Ich muss sagen,
ja,
wer das Glück hatte, einmal in Subiaco sein zu können, das gibt es ja immer noch, dieses Kloster, wo Benedikt sich eben früh zurückgezogen hat, um in seiner Höhle zu hausen. Und dann sieht man da die ganzen Bilder von den einzelnen Stationen in den Fresken an den Wänden. Und es gab mal, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, einen alten Mönch, der Deutsch sprach auch etwas. Und ich glaube, ein Amerikaner oder Kanadier war er, der hat das immer ganz lebendig geschildert, auch die Geschichte mit der heiligen Scholastik, die dann gebetet hat, und dann kam der Regen und hat den Bruder dann gezwungen, mehr oder weniger bei ihr zu bleiben. Davon gibt es Fresken und so weiter. Also das ist dann wunderschön, und so wie Sie es geschildert haben, ich war schon sehr lange nicht mehr da, aber das ist richtig lebendig wieder vor Augen gewesen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal, wenn man die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, dieses Kloster zu besuchen, denke ich.
Unbedingt, ja. Das ist vielleicht sogar noch der wesentlich ursprünglichere benediktinische Ort im Vergleich zu Monte Cassino, das doch sehr überlaufen ist.
Ja, das liegt so ein bisschen abseits in den Bergen, also wirklich wunderschön. Ich möchte nun unter der Nummer 089-517-008-008 eine Hörerin begrüßen, die uns angerufen hat. Frau Lehmann aus dem Raum Frankfurt ist sie, und ganz herzlich willkommen Ihnen in dieser Sendung.
Ganz vielen Dank für die spannenden Sendungen, und eine fast etwas zu allgemeine, entschuldigen Sie, Frage. Hin zu Pfingsten, den Geist aushauchen, das haben wir eben gehört, hin zum ewigen Leben, so eine Übung in Kirchen, also Spiritus, Spirare, auch Atman, Sanskrit, soweit ich das aufgeschnappt habe, ist sowas heute noch zeitgemäß denkbar, einfach als Einübung in Kirchen? Es ist eine ganz schlichte Frage von mir, verzeihen Sie. Es gab früher sowas im Gebetbuch, und an der Stelle einen Seufzer fahren lassen. Ja, vielleicht belasse ich es einfach bei dieser kurzen Frage. Vielen Dank.
Ja,
danke, Frau Lehmann.
Das ist eine gute Frage. Wenn man den Seufzer, der da in den Büchern vermerkt wurde, in diesem beseelten, geistigen, geistlichen Sinne versteht und nicht nur als gewissermaßen Manipulation der Emotionen, dann ist das sicherlich etwas, was sinnvoll ist, dass man ja eine geistliche Übung leibhaft vollzieht, in jedem Fall. Es gibt ja durchaus auch Gebetsformen, die vor allem in der Ostkirche das innere Gebet mit dem Atem verbinden, also das Jesusgebet etwa. Ja. Da gibt es einen Vorgang, der in eine ähnliche Richtung weist. Aber man muss es eben entsprechend geistlich sinnvoll füllen, damit das nicht eine rein mechanische Übung ist, beziehungsweise etwas Esoterisches. Das gibt's ja auch.
Vielen, vielen Dank. Es ist wahrscheinlich heute schwer zu vermitteln.
Das weiß ich nicht. Wir sind eigentlich heute wieder viel näher daran, den Leib-Seele-Zusammenhang ernst zu nehmen. Also ich glaube schon, dass das, wenn man es gut erklärt und gut praktiziert, auch durchaus plausibel machen kann.
Dann wäre ja jetzt vor Pfingsten noch genug Zeit, das einzuüben.
Ganz
in passender
genau.
Weise. Dankeschön.
Bitte. Danke für Ihre Frage, Frau Lehmann. Alles Gute. Und als nächstes begrüße ich Herrn Schröttke. Grüße, Herr Schröttke, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Und grüß Gott. Ich wollte Dankeschön sagen, Frau Dr. Ranf, weil Sie mir einen Wunsch erfüllt haben, so wie sich bei Radio Horeb so viele Wünsche erfüllen aus meiner Jugendzeit. Ich habe diese Benediktsgeschichte gelesen. Das war ein Leineneinbandbuch aus den 50er Jahren und habe es dann später weiter verschenkt ans Kloster Meschede. Und der hat da sehr, sehr ausführlich eben so dargelegt. Und da habe ich eben eine Verständnisfrage. Ich habe damals verstanden, dass Benedikt in der Anfangszeit nicht wusste, welche Jahreszeit und wann Ostern ist. Und dass im Grunde genommen er dann auch durch diesen Einsiedler im Grunde genommen auch nochmal Unterstützung und Herleitung gefunden hat, die ihm dann ja auch geholfen hat, sozusagen Verständnis für die Klostergründung zu finden. In dem Sinne, dass man gerade sozusagen der Mensch nicht quasi ein Einzelkämpfer vor Gott ist, sondern die Gemeinschaft anstreben muss. Also selbst wenn er dann für sich lebt, wie das die Mönchsväter gemacht haben, brauchten die auch ihren geistigen Austausch. Und dass da in der Scholastika ja dann die Entsprechung war, dass, was ein Geschenk und was für ein Segen das ist, man Menschen hat, mit denen man auch im geistigen Austausch stehen kann.
Ja, das ist sicher richtig. Es ist ja so im Buch der Dialoge, dass nur Episoden erzählt werden und nicht alle Details, die zwischen den Episoden liegen, sodass wir also nicht im Detail darüber unterrichtet werden, wie die Wandlung des heiligen Benedikt in jungen Jahren sich vollzogen hat, von einem Einsiedler, der so weit von allem entfernt ist, dass er nicht mal mehr die Feste der Kirche präsent hat, hin zu jemandem, der er später ist. Ich fasse das jetzt mal so kurz zusammen, weil die Sendezeit zu Ende geht. Das ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass er Unterstützung hat. Er schreibt in seiner Benediktsregel dieses Detail vielleicht auch noch im Prolog von den verschiedenen Arten der Mönche und lässt durchblicken, dass er die Anachoreten, also die Einsiedler, für eine gute Art hält, aber erst nachdem sie sich im Gemeinschaftsleben bewährt haben. Das ist sicher auch eine Lehre, die er aus seiner eigenen monastischen Jugend zieht.
Ja, also ist es mit diesem Priester denn vor dem gewesen oder während der schon von dem Einsiedler versorgt worden ist? Das ist für mich die Frage, was ich damals nicht richtig verstanden habe.
So wie ich das verstehe, ist das währenddessen. Also er wird, es heißt ja in der Einleitung dieser Episode, Gott wollte den Mönch Romanus entlasten von dieser Versorgung und schickt jetzt diesen Priester zu Benedikt mit der Osterbotschaft.
Gut, das ist für mich auch einsichtiger. Das ist auch wieder das Gemeinschaftsstiftende und nicht so, dass ein Mensch sich quasi entfremdet den Menschen, weil er sich auch genauso vor Gott entfremdet.
Deswegen sagt Benedikt, ich weiß, dass Ostern ist, denn ich wurde gewürdigt, dich zu sehen. Da ist der Gemeinschaftsaspekt auch drin.
Gut, danke schön. Vielen Dank, Herr Schröttke, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen ins Sauerland. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. 13. Folge Ostern in der Theologie der Kirchenväter. In der Freude des Heiligen Geistes unter diesem Stichwort ging es um Tod und Auferstehung im Leben des heiligen Benedikt nach Schriften von Gregor dem Großen. Vielen Dank wie immer, Frau Dr. Vicky Ranf, dass Sie das alles so für uns zusammengetragen haben. Wir hören Sie kommende Woche wieder. Mit wem wird das dann sein?
Nächstes Mal ist die letzte Sendung in der Reihe. Da geht es um Basilius den Großen und den Heiligen Geist, wie er den versteht und das Pfingstgeheimnis auslegt.
Und damit schlagen wir den Bogen von der Fastenzeit hin wirklich zum Pfingstthema. Vielen Dank. Wir freuen uns dann auf kommende Woche. Ich mit Ihnen, Ihre Gabi Fröhlich. Alles Gute und noch einen schönen und gesegneten Nachmittag Ihnen allen.